Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Opernhaus des Jahres steht in Zürich, den Dirigenten des Jahres trifft man in Berlin und das Orchester des Jahres spielt in Meiningen. Wir begeben uns heute auf große Reise in mehrfacher Hinsicht, so wie die Kritikerinnen und Kritiker der Zeitschrift Opernwelt, die über ihre Favoriten abgestimmt haben, und wir sprechen über die Auszeichnungen. Außerdem geht's um Peer Gynt, den Bauernjungen aus Norwegen. Um ganz groß rauszukommen, verlässt er seine Heimat. Über eine neue 8 Stunden dauernde Inszenierung des Ibsen-Klassikers in Berlin berichten wir auch. Und stets auf Tour, man könnte vielleicht auch sagen auf der Flucht oder auf der Suche, war der österreichische Maler Karl Schuch. Seine Werke zeigt jetzt das Städelmuseum in Frankfurt. Auch das ein Thema. Willkommen zu Kultur heute mit Marja Elmenreich. Gerade erst läuft der Betrieb wieder, da ist auch schon Bescherung. Die Fachzeitschrift Opernwelt hat es sich zur Tradition gemacht, im September, also gleich zu Beginn der neuen Spielzeit, bekannt zu geben, von wem oder was ihre Kritikerinnen und Kritiker in letzter Zeit besonders begeistert waren. Die Reihe der Ehrentitel geht vom Opernhaus des Jahres über Sängerinnen und Sänger, Aufführungen, Dirigent, Orchester bis hin zum Buch des Jahres. Spielleiter dieser Abstimmung ist Jürgen Otten, und mit dem Chefredakteur der Opernwelt habe ich heute Mittag telefoniert. Herr Otten, Opernhaus des Jahres ist Zürich, und das kommt wie eine nachträgliche Krönung für Andreas Homoki. Der hat jetzt nach 13 Intendantenjahren Zürich im Sommer verlassen, und Andreas Homoki darf sich auch schon zum zweiten Mal drüber freuen, denn 2007, da stand er an der Spitze der Komischen Oper in Berlin, da hat er den Pokal auch schon mal in Empfang nehmen dürfen. Deshalb meine Frage, verleihen Sie Andreas Homoki so etwas wie den Ehrentitel für sein Lebenswerk als Intendant?
Wenn ich das tun würde, würde er mir wahrscheinlich eine Ohrfeige verpassen, weil ein Lebenswerk ist ja erst dann beendet, wenn es beendet ist. Und Andreas Homoki ist ja noch sehr frisch und sehr vital und sehr ideenreich. Der hat aber jetzt 13 Jahre Zürich hinter sich, und das ist ja für einen Intendanten eine lange Zeit. Es ist die Würdigung einer wirklich sehr, sehr guten Saison. Tolle Regisseure, das muss man wirklich auch Homoki als Kompliment mit auf den Weg geben in seine neue Berliner Zukunft, glaube ich. Berlin, Zürich, ich weiß es nicht genau. Es gibt ja Intendanten, die lieber Leute holen, die unter ihnen sind, also qualitativ. Und Homoki, der selbst Regisseur, hat ja den Ring gemacht in Zürich, der übrigens auch sehr gut war. Aber das hat eben für die Ehrung noch nicht gereicht. Jetzt hat er aber 6 Hochkaräter nach Zürich verpflichtet in dieser letzten Saison. Und die haben einen Hammer nach dem anderen rausgehauen, wenn man es mal salopp sagen will. Und dann ist die Ehrung eben eine auch für die Gastregisseure und nicht nur für Andreas Homoki. Aber für seine Leitung des Hauses kann man sagen, ist es für dieses Jahr eine absolut gerechtfertigte Auszeichnung.
Okay, jetzt kann man natürlich sagen, kein Wunder. Im wohlhabenden Zürich kann man seine guten Ideen auch leicht umsetzen. Da kann man sich viel leisten. Die deutsche Musiktheaterlandschaft dagegen ächzt ja unter knappen Kassen. Beobachten Sie und Ihre Kritikerinnen und Kritiker schon sowas wie qualitative Auswirkungen der vielen Sparkurse?
Nein, eigentlich nicht. Und ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, große Kunst entsteht durch große Ideen und nicht durch große Geldtöpfe. Und wenn Sie mal die Ehrungen so durchgucken, ich gehe jetzt mal nach Meiningen, die haben als Orchester des Jahres neben Frankfurt und neben dem Bayerischen Staatsorchester, die ja so eine Art Abonnement auf diesen Titel haben, haben auch die diesmal den Titel erhalten. Und wenn man auch bei den Aufführungen guckt, also als Wiederentdeckung des Jahres, ist von Ethel Smyth The Wreckers gewählt worden. Das gab es in Schwerin, Karlsruhe und in Meiningen. Und das sind ja nicht die Riesenhäuser. Also damit hat das, glaube ich, wenig zu tun. Es hat damit zu tun, dass es Intendanten gibt und Intendantinnen zum Glück auch inzwischen, die einfach ein gutes Programm machen. Und da fehlt natürlich hier und da mal Geld. Aber ich glaube, und dafür werde ich wahrscheinlich verprügelt, man kann es mit weniger auch sehr, sehr gut machen. Die Auszeichnungen dieses Jahres geben mir diesbezüglich eine gute Hoffnung.
Jetzt haben Sie gerade zum Glück die Intendantinnen auch erwähnt, denn sonst hätte ich jetzt mal runtergerasselt. Dirigent des Jahres heißt Kirill Petrenko, Regisseur des Jahres ist Tobias Kratzer, auch der Bühnenbildner des Jahres ist ein Mann, nämlich der Österreicher Paul Zoller. Ist das Zufall oder kann man sagen, dass die Musiktheaterszene weiterhin von männlichen Machern und nicht so sehr von weiblichen Macherinnen bestimmt wird?
Das würde ich so nicht sagen, weil im letzten Jahr war zum Beispiel Lydia Steyer Regisseurin des Jahres. Die hat es dieses Jahr nicht geschafft. Tobias Kratzer hat natürlich mit seinem Rheingold in München sehr viel Staub aufgewirbelt. Dann hat er hier noch eine sehr lustige Frau ohne Schatten in Berlin gemacht. Der Mann ist ja nicht nur schlau und klug, er ist auch clever. Und der holt das Publikum natürlich auch an einer gewissen Stelle ab. Und das Publikum besteht ja auch aus Menschen, die sich Kritikerinnen und Kritiker nennt. Also ich würde das nicht diagnostizieren. Nein, es gibt keinen Hang zu Männern. Paul Zoller zum Beispiel ist zwar ein Mann, aber der ist seit 10 Jahren schon auf einem Top-Level unterwegs und wurde noch gar nicht ausgezeichnet. Jetzt hat er den Titel gekriegt für seine unfassbar fantasievollen, surrealen Seelenräume, die er meist für Lorenzo Fioronis Arbeiten baut. Kirill Petrenko ist der Sonderfall. Der ist halt ein Genie, was soll man machen? Also der ist jetzt, glaube ich, zum 8., 9. Mal, ich zähle jetzt nicht mehr mit, Dirigent des Jahres geworden. Kirill Petrenko ist einfach der beste Dirigent, den wir hier haben. Was sollen wir machen? Aber Joanna Malwitz war ja auch schon mal Dirigentin des Jahres. Die Frauen kommen, also keine Angst. Die sind auf dem Vormarsch, auch in der Regie. Und jetzt komme ich nochmal nach Zürich. Es waren zwar diese drei Herren, Koski, Serebrennikov und Tscherniakow, das sind so die alten Hasen des Regietheaters, aber wir hatten dort auch jetzt Meinzen, die eine fantastische Regisseurin ist, Tatjana Gorbatscha, die seit 20 Jahren eine fantastische Regisseurin ist, und Adele Thomas. Da sind auch drei Frauen daran beteiligt, dass Opernhaus des Jahres eben Zürich wurde und nicht Frankfurt, Hamburg, München oder Berlin. Aber Berlin kommt ja immer schlecht weg bei uns, leider.
Warum? Woran liegt das?
Ich glaube, es liegt daran, dass hier in Berlin seit vielen Jahren, die komische Oper muss man eigentlich rausnehmen, inszenatorisches Mittelmaß herrscht. Und das liegt an den Leitungen der Häuser. Da ist zu wenig Esprit, während andere Menschen ein fantastisches Theater machen, weil sie einen guten Blick für gute Regisseure haben.
Das sagt Jürgen Otten, Chefredakteur des Fachmagazins Opernwelt. Heute erscheint das Jahrbuch Opernwelt 2025. Apropos Leitung großer Häuser in Berlin. Am Ende haben Vegard Winge und Ida Müller dann doch dankend abgelehnt und lieber nicht die Interimsintendanz der Berliner Volksbühne übernommen. Grund dafür war Ende vergangenen Jahres wohl auch der angeordnete Sparkurs. Dabei hatten sich schon viele gefreut, das international gefragte Extrem-Performance-Duo zumindest mal für eine gewisse Zeit in der Hauptstadt zu wissen. Der Theaterhunger bei den Berliner Winge-Müller-Fans war nach 8-jähriger Fastenzeit schließlich ziemlich groß. Wie gesagt, nicht als Intendantenduo sind Vegard Winge und Ida Müller zurück an der Volksbühne, aber als Künstlerkollektiv. Gestern auf dem Programm Peer Gynt von Henrik Ibsen. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat Zeit und Nerven mitgebracht.
Vegard Winge ist beleidigt. Die Volksbühne hat ihm vorgeschrieben, dass nach 8 Stunden Schluss sein muss. Aber Arbeitsrecht, damit muss man dem norwegischen Extremperformer gar nicht erst kommen. Schließlich geht's um Kunst. Also jammert er, 8 Stunden sind doch kein Theater. Und selbst bei seinem Signature-Move, dem Trick, sich selbst in den Mund zu pinkeln, zitiert er die Vorschriften. Kein Tropfen in den Zuschauerraum. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Kein Techniker mehr, der riskieren möchte, von Winge, wie geschehen, mit einem Feuerlöscher attackiert zu werden. Kein Theaterhaus, das sich die Sitze einkoten lassen möchte. Ein Problem fürs Winge-Totaltheater, denn das ist immer noch das Alte. Inklusive Marketingtrick, nichts von der sagenumwobenen Kunst nach außen dringen zu lassen. Tonaufnahmen sind strikt verboten. Die Volksbühne postet einen Trailer mit einem einzigen Schritt. Nun denn. Vor 8 Jahren begeisterte das Duo mit dem 12-stündigen Nationaltheater Reinickendorf, wo sie die großen Klassiker der Dramengeschichte mit zündenden Bildern versahen. Natürlich nicht ohne Körpersäfte, Schmerz und Gummimasken. Nun also Ibsens Peer Gynt. Wie immer arbeitet sich das Team dicht am Drama ab. In Szenen, die auf ein paar Worte verkürzt und ewig wiederholt werden. Oft in parallelen Live-Video-Einspielern. Der narzisstische Träumer-Peer zwischen Einsamkeit und Größenwahn, das ist ein typischer Charakter im Winge-Müller-Kosmos. Peer steht nun als dieselbe Figur auf der Bühne, die Winge vor 8 Jahren schon als Hamlet-Interpretation gedient hat. Ein Teenager im Joy-Division-Shirt, der depressiv an die Decke starrt, während Spider-Man-Comics neben Nietzsche im Regal stehen. Diesmal wächst dieses Kind der 80er Jahre in einer amerikanischen Großstadt auf, inklusive Coca-Cola-Reklame über den Dächern. Peer Gynt lebt mit seiner Mutter in Armut. Dieses Muttertier vermöbelt Peer, bis er blutend in der Ecke liegt, weil er immer lügt. Aus dem Opfer wird schnell selbst ein Schläger in dieser Coming-of-Age-Geschichte. Ein New Yorker Polizist drischt auf ihn ein, irgendwann marschieren Soldaten auf und Franz Beckenbauer bereitet auf einen 3. Weltkrieg vor, den die Deutschen endlich mal gewinnen wollen. Derweil drängt sich die Interpretation auf, dass sich Peer Gynt schlicht in die Welten hineinträumt, die er konsumiert. Kriegsfilme, Der Pate, La Traviata, Fassbinder. Dazu passen die schrillen Comics, die Ida Müller ins Foyer gemalt hat. Rocky, Rambo, Pulp Fiction. Nur, dass Uma Thurman hier Hitlers Mein Kampf liest. Macht, Berühmtheit, Polizeigewalt und Diktatur liegen nah beieinander. An Aktualitätsverweisen und Zivilisationskritik mangelt es nicht. Doch die prollige Clockwork-Orange-Ästhetik wirkt völlig aus der Zeit gefallen. Wer sich von Körperflüssigkeiten noch provozieren lässt, kann sich über verstümmelte Plastikgenitalien und auf Frauenbusen ejakulierende Performer aufregen. Letzteres ein Kraftakt, bei dem man den verzweifelt rubbelnden jungen Mann fast bedauern muss. Schwerer auszuhalten sind die verzerrten Stimmen, die 8 Stunden aufs Trommelfell hämmern. Von der poetischen Kraft, die das Theater von Wegert Winge einmal ausstrahlte, ist nicht mehr viel geblieben. Narzisstische, männliche Figuren wie aus der Retrokiste der 90er Jahre. Die bunten Welten von Ida Müller, die hinter jedem Bühnenbild ein weiteres aufpoppen lassen, sind zwar genial. Im Gesamtpaket mit dem Agro-Bühnenpersonal, den aufgewärmten szenischen Ideen, den völlig daniederliegenden Frauenfiguren, die hier neben der Mutterhexe höchstens als Sexpuppen herhalten, ist das reichlich ermüdend. Nach 8 Stunden ist Winge schließlich in Akt 2 angekommen. Fortsetzung folgt in den nächsten Aufführungen, wer's braucht.
Der neueste Schrei des Performance-Duos Wegert Winge und Ida Müller. Barbara Behrendt über Peer Gynt an der Berliner Volksbühne. Flucht vor oder Suche nach, beides in einem. Die Rastlosigkeit des Peer Gynt ist vielleicht ähnlich der Rastlosigkeit des Karl Schuch. Der allerdings war kein fiktiver Charakter, sondern ein österreichischer Maler. Geboren 1846 in Wien und gestorben eben da knapp 57 Jahre später. Finanziell hatte er ausgesorgt, aber ein richtiges Zuhause, künstlerisch wie emotional, fand er wohl nicht. Frankreich, Paris war so etwas wie ein Sehnsuchtsort für Karl Schuch. Deshalb widmet ihm das Frankfurter Städelmuseum jetzt eine Ausstellung mit dem schlichten Titel Karl Schuch und Frankreich. Und das Museum setzt damit eine Entdeckungsreise fort, nämlich dem Städelmuseum, dem Städelpublikum, zu Unrecht vergessene Künstlerinnen und Künstler vorzustellen. Anja Reinhardt berichtet.
Karl Schuch hatte Zeit seines recht kurzen Lebens im Grunde nur 2 große Themen: Landschaften und Stillleben. Schuch malte die Natur seiner Heimat Österreich genauso wie das karge Süditalien oder üppige Wälder in Frankreich. Er setzte Äpfel, Spargel und Lauch in Öl. Die Natur, so schrieb er, drücke sich ihm als malerisches Problem aus.
Er umkreist eigentlich immer ähnliche Motive,
sagt Kurator Alexander Eiling vom Städelmuseum in Frankfurt.
Und das sind manchmal die unspektakulären Dinge, die Sicht in den Wald hinein, also nicht der spektakuläre Wasserfall, sondern der Blick daneben, so ein bisschen die Nebenachse eigentlich.
Das erinnert in der Wiederholung durchaus an Claude Monets Serien von Seerosen oder Wasseroberflächen. Allerdings stand bei Karl Schuch das Suchen oder vielleicht eine ideale Lösung des malerischen Problems ganz offensichtlich im Vordergrund. So arbeitete er sich, das suggeriert zumindest die Frankfurter Ausstellung, an Édouard Manets Spargelbündel auf grünen Blättern ab, das der französische Maler geradezu tollkühn als einzigen Bildgegenstand und ohne Hintergrundkontext untersucht. Daneben zahlreiche Variationen von Schuch, immer szenisch. In einem anderen Raum hängt ein ähnlicher Dialog, Paul Cézannes und Karl Schuchs Apfelstillleben. Es geht hier ganz offensichtlich nicht um Ähnlichkeiten, sondern um die Unterschiede.
Also Schuch arbeitet sehr gerne von dunklen Gründen aus. Und das führt dazu, dass die Wirkung seiner Kunst durch seine Farbigkeit viel altmeisterlicher erstmal daherkommt. Und wenn man dann aber genauer rangeht und hineinsieht und schaut, wie frei er im Farbauftrag ist, dann haben die Werke so eine Mischung aus Altmeister und Impressionismus. Also es ist wirklich ein Hybrid.
Die Bilder wollte er allerdings nicht ausstellen. Leisten konnte er sich das durch sein Erbe. Seine vermögenden Eltern waren jung gestorben und nach dem frühen Tod der Schwester reiste Schuch rastlos, aber ohne Geldsorgen durch Europa. Nach Deutschland, wo er dem Kreis um den Maler Wilhelm Leibl und damit dem Realismus nahestand, nach Italien und Frankreich. Er lebte in Venedig, dann 12 Jahre in Paris. Vor allem der französische Impressionismus und seine Vorläufer haben ihn tief beeindruckt.
Für ihn ist es ganz zentral, dass eine innere Ausgewogenheit im Bildgefüge durch die ideale Verteilung der Töne existiert. Und das tariert er aus wie auf einer Waage. Man merkt, wie er einen Pinselstrich setzt, einen oben, einen unten, die Töne also so ausponderiert, dass ein wirkliches Gleichgewicht entsteht.
Karl Tschuch, das wird schon zu Beginn der Ausstellung in den frühen Arbeiten klar, ist ein meisterhafter Maler. Jeder Pinselstrich sitzt. Aber dass er nach etwas sucht, wird schon hier deutlich. Und das wird sich bis in die späten Arbeiten fortsetzen. Sichtbar wird das im Vergleich mit Cézanne, der sich von der Perspektive verabschiedete, sich für Flächen interessierte und Stillleben so malte, dass der Betrachter immer mit Fragen zurückbleibt, weil die Tischdecke seltsam verrutscht ist. Ein Gemälde von Tschuch allerdings frappiert. Ein Selbstbildnis, das einen zweifelnden Mann zeigt. Einen, der vielleicht weiß, dass er technisch mindestens mit Manet, Monet oder Cézanne mithalten kann. Dessen Bilder erstaunen, aber fast nie irritieren. Auch das könnte ein Grund sein, warum Karl Tschuch nach einem regelrechten Hype um seine Bilder kurz nach seinem Tod mit nur 56 Jahren dann doch vergessen wurde. Alexander Eiling hat eine andere Erklärung.
Man wird ja immer gefragt, was ist der denn? Ist der Realist? Ist der Impressionist? Ist der Postimpressionist? Was ist der eigentlich? Und letzten Endes kann man es gar nicht antworten, weil es nicht passt in diesen Gänsemarsch der Stile. Die Kunstgeschichte entwickelt sich einfach parallel.
Karl Tschuch passt erstaunlich gut in unsere Zeit, in der sich die Fortschrittserzählung aufgebraucht hat, in der zu viele Kräfte rückwärtsgewandt wirken und Utopien für eine bessere Zukunft fehlen. Das spricht nicht unbedingt gegen den Maler, zumal auch unbedingt betont werden muss, dass diese Ausstellung sehr intelligent konzipiert ist. Aber vielleicht reicht die technische Perfektion von Karl Tschuchs Bildern nicht für eine nachhaltige Wiederentdeckung aus.
Wer ihn aber jetzt kennenlernen möchte, kann das im Frankfurter Städelmuseum bis Anfang Februar tun. Anja Reinhardt über Karl Tschuch und Frankreich. Ja, die Utopien für eine bessere Zukunft, um diesen Gedanken nochmal aufzugreifen, für die gibt es ausreichend Anlässe in unserer Gegenwart. Kriege und Konflikte, Klimawandel, Artensterben, gesellschaftliche Spaltung, wirtschaftliche Nöte. Die Liste der Anlässe ist lang. Und die Liste der Antworten, besonders der Antworten aus der Kunst. In Wolfsburg nimmt man es sich jetzt raus, das Recht auf Hoffnung, und stellt einige Utopieantworten von Künstlerinnen und Künstlern vor. Utopia, Recht auf Hoffnung, so heißt die Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg. An diesem Freitagabend wird sie eröffnet. Und für uns war Carsten Probst schon vorab da.
Zu Beginn der Ausstellung noch einmal eine Erinnerung an die fast schon wieder vergessene jüngste Geschichte und die Erleichterung, die staatsgewordenen Utopien endlich losgeworden zu sein. 60 große Sowjetsterne aus verrostetem Eisen breiten sich über den Boden der Ausstellungshalle aus. Stefan Huber und Raimund Kummer haben sie hier wie ein Hindernis im Halbdunkel platziert, damit das Publikum nicht auf die Idee kommt, Utopien seien eigentlich nur Träume. Das suggeriert nämlich eine große Videoprojektion von Mona Chisa und Lucia Tschakova gleich dahinter. Sie zeigt einen riesigen Ballon in Form einer silbernen geballten Faust. Der kommunistische Gruß also, der über einer weiten Landschaft schwebt und dem dabei allmählich die Luft ausgeht. Dass es aber ganz so leicht nicht war mit dem Ende der gelebten Utopie, deutet wiederum Sven Jones Fotoserie über Heilpflanzen an. Die hat er bei Wanderungen auf dem ehemaligen Todesstreifen der deutsch-deutschen Grenze entdeckt. Kann Geschichte also geheilt werden? In der Wolfsburger Ausstellung geht es vor allem um die Gegenwart, nicht um die Vergangenheit. Und die Gegenwart hat auch Konsequenzen für das utopische Denken, sagt Co-Kurator Sebastian Mühl.
Utopie heute muss etwas sein, was sozusagen politisch gedacht wird oder gesellschaftlich gedacht wird. Mit den Fragen, die für die Gegenwart eine Rolle spielen, Fragen nach der Ökologie, nach der Zukunft des Planeten, der Demokratie, nach Grenzen. Aber ich denke trotzdem, dass das Ästhetische über die Vorstellungskraft wahnsinnig wichtig ist, um Menschen für Ideen auch einzunehmen und auch um Wege zu zeigen.
Was sind also die Wege, die die Kunst zeigen kann? Der Künstler Philipp Fürhofer, erfahren auch als Bühnenbildner, hat dazu in der Mitte des großen Ausstellungssaales eine Art Pavillon installiert. Hochaufragend mit durchsichtigen Folien erinnert er an die Glas- und Kristallarchitekturen, mit denen utopistische Künstlerkollektive am Beginn des 20. Jahrhunderts experimentiert haben. Mit Palmenmotiven und exotischen Anspielungen platziert für Hofer die künstlichen Paradiese der Utopie, aber zielsicher nun im Reich des Kitsches. Ein Spiegelobjekt im Inneren des Pavillons rückt statt großer Weltentwürfe die BetrachterInnen selbst ins Bild und damit deren höchstpersönliche kleine Do-it-yourself-Utopien, das Sediment, das von den Revolutionen einst übrig blieb.
Ich glaube, dass das aber auch dadurch gedeckt ist, dass wir uns natürlich auch mit den gesellschaftlichen Emanzipationsbewegungen der letzten 10 Jahre auseinandergesetzt haben oder dort versucht haben, auch ein Stück weit anzudocken, sei das jetzt Fridays for Futures, Me Too, Black Lives Matter. Das sind Bewegungen, die ja vielleicht auch für die Gegenwart kennzeichnend sind, die auch den Gedanken der Revolution wenden, um konkret aktivistisch dann eher vorzugehen. Also vielleicht ist das das bessere Stichwort Aktivismus als Revolution.
So streift die Ausstellung durch die aktivistischen Restbestände des Utopischen. Kapitalismuskritik, Arten- und Tierschutz, Recyclingwirtschaft, Sonnenkraftwerke in der Wüste und die grüne Stadt. Der chinesischen Künstlerin Zhao Fei ist mit ihrer Videoarbeit hier eine Metapher auf das utopische Selbst der Gegenwart gelungen. Fei hat dafür die Angestellten einer riesigen Fabrik nach ihren persönlichen Vorstellungen vom guten Leben befragt. Während die Kolleginnen im Hintergrund weiter im Akkord an ihren Maschinen schuften, performen die Befragten ihre Träume. Der eine als Rockstar mit E-Gitarre, eine andere tritt als Balletttänzerin auf und wieder ein anderer übt sich im Schattenboxen. Das ist herzergreifend, aber ist es auch aktivistisch, gar revolutionär? Es hätte so nahe gelegen, die Gegenwartskunst, gerade die, die sich als politisch versteht, auf Agitation, Propaganda oder Ideologien hin zu untersuchen. Diesem Risiko wollte sich die Ausstellung verständlicherweise nicht aussetzen. Sie hängt das ganze Thema ein wenig niedriger und das ist gut so. Selbst der bei diesem Thema sonst so unvermeidliche Verweis auf Joseph Beuys fehlt. Die Mikroutopien der Gegenwart, wie sie in Wolfsburg zu sehen sind, sind pragmatisch und verzichten auf jegliches Sendungsbewusstsein. Auch wenn sie deshalb im engeren Sinn des Wortes vielleicht keine Utopien mehr sind.
Carsten Probst war im Kunstmuseum Wolfsburg und hat die Ausstellung Utopia – Recht auf Hoffnung gesehen. Bis Mitte Januar können auch Sie das tun. Der Bürgermeister des Ostseeortes Klütz ist zurückgetreten, nachdem die Absage einer Lesung von Publizist Michel Friedmann für viel Kritik gesorgt hatte. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Der Oberbürgermeister Jürgen Mevius äußerte sich zu seinem Rücktritt nur in Form eines schriftlichen Statements. Darin heißt es, er fühle sich unfair behandelt. Die Absage der Lesung habe sich zu einer Verleumdungskampagne gegen ihn und die Stadtvertretung entwickelt. Wie es zu der Absage der Veranstaltung im Oktober 2026 im Rahmen einer Hannah-Arendt-Woche in Klützer Literaturhaus gekommen war, wir berichteten, darüber gibt es nun unterschiedliche Erklärungen. Während der Leiter des Literaturhauses Oliver Hinz sagte, Mevius habe ihn angerufen und habe in dem Telefonat seine Sorge vor Störern und Hamas-Sympathisanten zum Ausdruck gemacht, daraufhin sei die Lesung dann abgesagt worden, nennt der OB nun finanzielle Gründe. Friedmanns Honorar sei deutlich höher als bei Lesungen von Schriftstellern üblich. Eine Vertreterin des Fördervereins des Literaturhauses entgegnete daraufhin, die Kosten würden nicht von der Stadt, sondern von anderen Trägern übernommen. Die Ausladung von Michel Friedmann hatte auch überregional für Kritik gesorgt. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hatte vor einem vorauseilenden Zurückweichen staatlicher Stellen vor Demokratiefeinden gewarnt. Für den kommenden Montag ist in Klütz eine Kundgebung der Autorenvereinigung PEN geplant. Sprechen sollen dort neben PEN-Berlin-Sprecherin Thea Dorn auch der ausgeladene Michel Friedmann. In den USA werden in den kommenden Tagen umfangreiche Proteste gegen den Boykott israelischer Kultur erwartet. Boykottaufrufe verstärkten antisemitische Propaganda und führten zu einer willkürlichen Zensur, heißt es in einer Petition, die etwa 1200 Mitglieder der US-Filmindustrie veröffentlichten. Die Aktion versteht sich als Reaktion auf einen Boykottaufruf des Kollektivs Filmschaffende für Palästina, der zu Beginn dieses Monats gestartet wurde und den mittlerweile mehr als 8000 Menschen unterzeichnet haben. In dem Aufruf haben sich die Unterzeichnenden dazu verpflichtet, die Zusammenarbeit mit israelischen Institutionen einzustellen. Und rund 28.000 Fossilien hatte der Geologe Eugène Dubois 1891 auf der Insel Java, damals noch niederländische Kolonie, erbeutet. Nun haben die Niederlande Indonesien die Rückgabe der Überreste zugesagt.
Antje Allroggen, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Um die Rede von Israels Premier Benjamin Netanyahu vor der UN-Vollversammlung in New York, darum geht's gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Maja Elmenreich.